Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die UNO verschärft die Sanktionen gegen Nordkorea. Pyongyang droht mit einem Angriff auf Amerika. Dann, Giuliano Bignasca ist tot.
Per il mio carattere un po' rivoluzionario, così per me era importante dissacrare.
Ich bin ein revolutionärer Typ, sagte der Tessiner Lega-Chef, und ich habe die Politik entmystifiziert. Verroht, sagen andere. Und? Diese 60-jährige Inderin betet für ihren Tod. Besuch bei den Witwen von Varanasi. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Der UNO-Sicherheitsrat hat einstimmig neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Zu den bestehenden Strafmaßnahmen kommen weitere Reiseverbote, Kontosperrungen und Handelsrestriktionen. Die Verschärfung kommt 3 Wochen nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas. Joe Shelbert.
In einer ersten Stellungnahme begrüßte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die Resolution des Sicherheitsrates. Die internationale Gemeinschaft signalisiere damit Nordkorea klar, dass dessen Pläne, Atombomben und Raketen zu entwickeln, nicht mehr toleriert würden. Vor Verhängung der neuen Sanktionen hatte Nordkoreas Außenministerium den USA und Südkorea vorgeworfen, sie planten, das Land zu isolieren und mit einem Krieg zu zerstören. Man halte sich daher das Recht vor, mit einem präventiven Atomschlag gegen die Aggressoren vorzugehen. Die Armee Südkoreas und US-Truppen führen zurzeit gemeinsame Manöver durch. Dies seien die Vorbereitungen für einen Angriff, so der Vorwurf Nordkoreas. Die US-amerikanische UNO-Botschafterin sagte nach Verhängung der neuen Sanktionen, Nordkorea täusche sich und erreiche mit Drohungen und Provokationen nichts. Und Chinas UNO-Botschafter erklärte, auch sein Land wolle, dass die Sanktionen strikt angewendet würden, damit Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch zurückkehre und die Spannungen in der Region abgebaut würden. China ist der wichtigste Handelspartner Nordkoreas und vor allem dessen größter Energielieferant.
Joe Shelbert. Im Echo der Zeit geht es unter anderem um den verstorbenen Lega-Chef Giuliano Bignasca. Nach den Nachrichten mit Ueli Zindl.
Ein italienisches Gericht hat den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in erster Instanz zu 1 Jahr Haft verurteilt. Beim Gerichtsverfahren ging es um die Publikation abgehörter Telefongespräche. Berlusconi kann das Urteil an 2 höhere Gerichtsinstanzen weiterziehen. Die Europäische Zentralbank belässt ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,75%. Der Rat der Zentralbank rechnet zwar weiterhin mit einer angespannten Wirtschaftslage im Euroraum, die Konjunktur werde sich aber im Lauf des Jahres allmählich wieder erholen, hieß es. Vor allem jene Länder, die ihre Sparprogramme früh angepackt hätten, würden Ende Jahr deutliche Fortschritte verzeichnen können, erklärte EZB-Präsident Draghi. Der Ständerat stimmt künftig per Knopfdruck und nicht mehr per Handerheben ab. Der Rat schafft sich eine elektronische Abstimmungsanlage an. Im Herbst hat er das noch abgelehnt. Nach diversen Pannen beim Zählen der erhobenen Hände haben nun mehrere Ständeräte ihre Meinung geändert. Der Bund investiert im laufenden Jahr rund 2 Milliarden Franken ins Nationalstraßennetz. Davon benötigt der Ausbau und Unterhalt der bestehenden Infrastruktur über 1 Milliarde. Darin inbegriffen ist der Ausbau des Abschnitts Herkingen-Wickertal auf 6 Spuren. Knapp 700 Millionen Franken fließen in neue Abschnitte, vor allem im Oberwallis und im Jura. Die Schweiz gehört seit heute auch zur Gruppe mit dem Namen Freunde von Jemen. In ihr haben sich rund 30 Länder und Organisationen zusammengetan, um Jemen im politischen Übergangsprozess nach den Aufständen zu unterstützen. Die Schweiz stellt bis 2014 20 Millionen Franken als Hilfe zur Verfügung. Jemen hat seit dem Rücktritt von Langzeitpräsident Saleh wirtschaftliche und politische Probleme. In den nächsten Monaten werden eine neue Verfassung und ein neues Wahlsystem ausgearbeitet. Das Bundesamt für Sozialversicherungen setzt in den nächsten Monaten Projekte im Bereich Jugendmedienschutz um. Jugendliche sollten in diesen Projekten von Gleichaltrigen lernen, wie sie mit Gefahren wie Cybermobbing, Pornografie und Gewaltdarstellungen im Internet umgehen könnten, teilt das Bundesamt mit. Außerdem gäbe es auf der Internetplattform jugendundmedien.ch rund 600 Beratungsangebote und Sensibilisierungsmaßnahmen zu diesen Themen. Giuliano Bignasca, der Präsident der Lega dei Cinesi, ist gestorben. Der Tessiner Politiker soll sich laut Medienberichten gestern nach einer Parteiversammlung unwohl gefühlt und ein Spital aufgesucht haben. Am Morgen sei er dann tot zu Hause aufgefunden worden. Zur genauen Todesursache führt die Polizei im Moment Untersuchungen durch. Giuliano Bignasca saß im Jahr 1995 und von 1999 bis 2003 als Nationalrat im Bundesparlament. Seit 2000 gehörte er zur Stadtregierung von Lugano, für die er derzeit auch wieder kandidierte. Der Kanton Zug verfügt laut einer Studie der Großbank UBS über das höchste langfristige Wachstumspotenzial aller Schweizer Kantone. Hauptgrund dafür sind die tiefen Steuern, die guten Bedingungen für Unternehmen schaffen und hochqualifizierte Fachkräfte anziehen, wie die UBS schreibt. Auf den Plätzen 2 und 3 in der Rangliste folgen die Kantone Zürich und Basel-Stadt. Im Vergleich zum letzten Jahr hätten sich die Zentralschweizer Kantone und beide Appenzell am stärksten verbessert wegen der günstigen Steuern, heißt es weiter. Das geringste langfristige Wachstumspotenzial weist der Kanton Jura auf. Mindestens 3 ehemalige Angestellte der SBB sollen das Bahnunternehmen um mehrere Millionen Franken gebracht haben. Sie werden verdächtigt, Rechnungen manipuliert und sich so unrechtmäßig bereichert zu haben. Die SBB spricht von einem Betrag im tiefen einstelligen Millionenbereich. Gegen 4 ehemalige Mitarbeiter laufe ein Strafverfahren. 3 von ihnen seien letzten Sommer fristlos entlassen worden. Am mutmaßlichen Betrug sollen zudem Personen außerhalb der SBB beteiligt gewesen sein. Der entwichene Häftling des Berner Maßnahmenzentrums St. Johannsen ist gefasst. Der Mann habe am Vormittag im Solothurn von der Polizei festgenommen werden können, teilen die Berner Behörden mit. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Der 51-Jährige war am Montag auf einem begleiteten Urlaub in der Stadt Bern geflüchtet. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.709 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.344 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,55 gehandelt, der Dollar zu 94 Rappen 36. Das Wetter. Morgen ist es im Osten zuerst freundlich, dann ziehen aus Westen Regenwolken auf. Im Süden ist es bewölkt und immer wieder fällt Regen. Die Temperatur 10 bis 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Ein Strippenzieher, das war Lega-Chef Giuliano Bignasca. Mit seinem Tod beginnt im Tessin eine neue Ära. Weiter am selben Strick ziehen, das wollen Landschaftsschützer und Bauern. Aber der Strick hat Risse. Wichtig oder ineffizient? Die Frage zur Standesinitiative. Frau oder Mann? Leider noch immer eine Frage, wenn es um mehr oder weniger Lohn geht. Mehr oder weniger egal kann Silvio Berlusconi das neueste Gerichtsurteil gegen ihn sein. Tot oder lebendig? Der Gedanke hinter dieser Frage.
Rescue team above, can you hear me?
Die Reportage vom Trainingscamp der Katastrophenhelfer. Lieber tot als lebendig, die Reportage aus dem indischen Witwenhaus. Und?
Sie können keine Versuche machen. Sie haben nur eine einmalige Chance. Und das macht es spannend.
Sagt Walter Weber. Er sprengt heute mitten in Aarau ein Hochhaus. Echo der Zeit. Giuliano Bignasca war wuchtig, körperlich, aber auch in seinen politischen Aussagen.
Bisogna fare un muro alto 4 metri e i valichi e basta. Bisogna fare un muro con l'Italia, perché l'Italia non è più una nazione controllabile.
Man müsste eine 4 Meter hohe Mauer zwischen Italien und dem Tessin bauen. Italien ist eine nicht mehr kontrollierbare Nation. Mit polternden Sätzen wie diesen eroberte der Lega-Chef viele, Gegner fanden erschreckend viele Stimmen für seine Rechtspartei. Letzte Nacht ist der ehemalige Nationalrat gestorben. Alexander Grass über einen der einflussreichsten Tessiner Politiker der letzten Jahrzehnte.
Am vergangenen Freitag war es im Hotel Dante in Lugano noch so wie immer. Giuliano Bignasca ruderte mit den Armen, er drohte den anwesenden Journalisten laut mit Entlassung, er forderte flüssigere Fahrt für den Automobilverkehr, längere Öffnungszeiten für Läden und Nachtlokale, mehr Sicherheit für die Bevölkerung, trommelte also für einen Sieg bei den bevorstehenden Wahlen in der Stadt Lugano. Bis gestern war Giuliano Bignasca die Kerze, die an zwei Enden brannte. Bignascas Büro war auch am Wochenende besetzt und offen für Ratsuchende. Bignasca hat gewusst, wo der Schuh drückt bei den sogenannten kleinen Leuten. Und er war jener politische Machtfaktor, an dem fast niemand vorbeikam im Tessin. Von Beruf Steinmetz und Bauunternehmer hat Bignasca das politische Leben im Tessin aufgemischt wie kein anderer. Er ist 1991 angetreten gegen das Machtkartell der historischen Parteien und wurde dann selbst einer der mächtigsten Männer der letzten Jahrzehnte. Bignascas Lega ist gegen EU und Grenzgänger, sie beschimpft Intellektuelle und Institutionen, ist für eine AHV-Erhöhung und für Steuergeschenke, möchte mit Nationalbankmilliarden Krankenkassenprämien senken, Infrastrukturen, Universitäten und Arbeitsplätze für Jugendliche schaffen. Bignasca hat das Lega-Gratisblatt Mattino della Domenica finanziert, hat damit die Konkurrenz vor sich hergetrieben. So war Bignasca weit mehr als ein Stück Tessiner Politfolklore. Nach dem Ende der Ideologien ist seine Lega Vorreiterin in Populismus und in Antipolitik. Die politische Konkurrenz hat Bignasca verantwortlich gemacht für die Verrohung der politischen Kultur im Tessin. 243 Strafanzeigen sind gegen Giuliano Bignasca eingereicht worden, meist wegen Verleumdung und Ehrverletzung. Bignasca hat selbst einmal zugegeben, dass er mit seinem Stil die Politik im Tessin entweiht habe. Möglich wurde das mit dem Martino della Domenica und seinen 70.000 Lesern, mit der schlanken Parteiorganisation ohne Sekretariat und ohne Parteikongresse und weil er, Bignasca, entscheide. Die vielen jungen Lega-Militanten waren für Giuliano Bignasca der Garant dafür, dass es auch ohne ihn weitergehen würde. Jetzt ist er unerwartet schnell gestorben. Für die Lega dei Ticinesi, wenn nicht für die Tessiner Politik überhaupt, beginnt heute eine neue Ära. Giuliano Bignasca wurde 67 Jahre alt.
Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Landschaftsschützer und Bauern waren sich lange spinnefeind. Doch bei der Abstimmung vom letzten Wochenende haben sie zusammengespannt, und zwar mit Erfolg. Das Ja zum Raumplanungsgesetz war sehr deutlich. Jetzt wollen Landschaftsschützer und Bauern den Schwung nutzen und gleich das nächste Thema anpacken, das Bauen außerhalb der Bauzonen. Doch da tun sich Risse auf. Christian von Burg.
Mehr als eine halbe Million Bauten stehen in der Schweiz außerhalb der Bauzonen. Aber wie darf man Ställe, Scheunen und Bauernhäuser umbauen oder erweitern? In dieser Frage haben heute selbst Fachleute kaum mehr den Durchblick. Aber halt, sagt Hans-Ulrich Biegler, der Direktor des Gewerbeverbandes, jetzt muss erstmal umgesetzt werden, was das Volk am letzten Wochenende beschlossen hat.
Es darf nicht schon eine neue Rechtsunsicherheit mit einer weiteren Revision geschaffen werden.
Biegler hatte das Referendum gegen die letzte Revision ergriffen. Jetzt fordert er, dass die nächste Revision sistiert wird. Sicher nicht, sagt hingegen der Präsident des Bauernverbandes, Markus Ritter. Es sei nicht an den Verlierern zu bestimmen, wie es weitergehen soll.
Ja, für das habe ich relativ wenig Verständnis. Das darf seine Forderung sein. Wir erwarten, dass die erbige Revision 2 aufgegleist wird und die Vernehmlassung gestartet wird.
Dieses Bekenntnis wiederum freut Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Denn Bauern und Landschaftsschützer, diese Allianz hat sich heute erneut den Medien präsentiert. Und Rodewald sieht sie als Garantie dafür, dass es mit einer strengeren Raumplanung vorwärts geht.
Ich glaube, wir haben wirklich eine historische Allianz jetzt gefunden mit dem letzten Wochenende, respektive mit der Abstimmung. Und ich bin persönlich sehr überzeugt, dass wir weiter am gleichen Strick ziehen.
Einig sind sich Bauern und Landschaftsschützer vor allem darin, dass das Landwirtschaftsland geschützt werden muss. Die Schweizer Bauern sollen möglichst kein Land mehr zum Bauen abgeben müssen. Aber dann ist es mit der Einigkeit auch schon vorbei. Denn den Landschaftsschützern ist es ein Dorn im Auge, dass die Schweizer Bauernhöfe immer stärker auch für andere Gewerbe genutzt werden.
Wir werden uns gegen Gewerbeausbauten auf ehemaligen Bauernhöfen Richtung Konzertlokalen, in Richtung Autobetriebswerkstätten, Restaurants etc. Und das hat man in den vergangenen Jahren an vielen Orten leider toleriert und hat jetzt ein Riesenproblem mit diesen Betrieben.
Ställe sollen Ställe sein, sagt Rodewald, und sollen nicht zu Wohnungen umgebaut werden. Besenbeizen dürften nicht zu groß werden Und Tourismus auf Bauernhöfen dürfe nicht zum Etikettenschwindel verkommen.
Es kann nicht sein, dass wir toskanische Modelle dann hier in der Schweiz haben, wo man ehemalige Bauernhöfe mit Swimmingpools und zusätzlichen Hotels oder Zimmern umgibt und dann noch den Anschein weckt, dass das etwas mit Landwirtschaft zu tun hat.
Aber auch gegen zu große Laufställe für Rinder, riesige Pulemasthallen oder Biogasanlagen wollen sich Landschaftsschützer wie Rodewald zur Wehr setzen. Ganz anders tönt es bei den Bauern. Wir brauchen größere Ställe als früher, sagt Bauernverbandspräsident Markus Ritter.
Es ist wichtig, dass wir hier eben wissen, dass Gebäude heute, die zur Produktion gebraucht werden, dass die eine gewisse Größe haben und sonst ist es nicht möglich, im Markt drin bestehen zu können.
Gewerbliche Nutzung, wie etwa Reparaturwerkstätten für Landmaschinen oder andere bauernnahe Unternehmen, müssten weiter möglich sein, sagt Ritter. Und der Agrotourismus spiele in der Schweiz zwar noch eine kleine Rolle, aber...
Es ist etwas, das gerade in den Nachbarländern sehr gut funktioniert. Denken wir an Südtirol oder Tirol. Und hier gilt es, mit bestehenden Gebäuden doch zu versuchen, dass hier Möglichkeiten geschaffen werden für diejenigen, die hier eine Zukunft sehen.
Die Interessen der Landschaftsschützer und der Bauern sind also doch ziemlich verschieden. Rodewald räumt ein.
Da werden wir im Detail mit Sicherheit dann auch mit dem Bauernverband natürlich noch gewisse Sträuße ausfechten.
Dies umso mehr, weil das Parlament in den letzten Jahren zahlreiche Ausnahmebewilligungen für die Bauern geschaffen hat. Die Leitlinien für das Bauen außerhalb der Bauzonen sind stark gelockert worden. Dies wieder rückgängig zu machen, dürfte politisch nicht einfach werden.
Die Kantone haben verschiedene Wege, um im Bundeshaus Einfluss zu nehmen. Einer davon führt über die Standesinitiative die Möglichkeit der Kantone, Gesetzesvorschläge ins Parlament zu bringen. Jetzt will ausgerechnet die Kammer der Kantone, der Ständerat, die Hürde für solche Vorstöße erhöhen. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Kantonsparlamente mögen Standesinitiativen. Mit ihnen können sie Wünsche in Bern anbringen, und das tun sie oft. Sie fordern so etwa den Ausbau der A1, ein Prostitutionsverbot für Minderjährige oder auch, dass Asylverfahren rascher behandelt werden. Doch sie haben kaum je Erfolg bei denen zu Bern oben, wie es etwa heisst. Im vergangenen Jahr hat das Bundesparlament 30 Standesinitiativen behandelt. Davon wurden lediglich 3 angenommen. Standesinitiativen entstünden eben oft aus einem Bauchgefühl heraus, seien nicht immer genug durchdacht, erklärt Ständerat und CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Wir waren zum Teil etwas enttäuscht über den mageren Hintergrund, den man uns hier von den Kantonen nachgeliefert hat. Und ich finde, das ist falsch. Man muss dieses Instrument wiederum zu dem machen, was es ursprünglich sein sollte, nämlich zu einem Recht, Anregungen zu machen, die dann auch fundiert sind und die auch im Kanton entsprechend abgedeckt sind.
Aus diesem Unbehagen heraus und mit dem Wunsch, effizienter arbeiten zu können, hatte der Ständerat ursprünglich beschlossen, die Hürde für Standesinitiativen zu erhöhen. Er wollte, dass Kantone für eine Standesinitiative nicht mehr nur eine Anregung zu einem Gesetz liefern dürfen. Der Ständerat forderte einen ausformulierten Gesetzesentwurf. Diese Idee stieß im Nationalrat auf Widerstand. Es gehe nicht an, dass so das Mitwirkungsrecht der Kantone beschnitten werde, sagt Nationalrat und SP-Fraktionschef Andi Tschümperlin.
Es würde es einschränken, es würde mehr Macht der Verwaltung aufgebürdet in dem Sinne, die diese Vorentwürfe dann auch ausgestalten müssten. Ich sehe nicht ein, wieso an dieser Regelung überhaupt geschraubt werden sollte.
Unter dem Druck des Nationalrats und der Kantone hat der Ständerat seine Forderung zurückgeschraubt. Kantone müssen nun doch kein ausformuliertes Gesetz mehr liefern, aber immerhin ihre Idee klar begründen und erklären, welches Ziel sie mit der jeweiligen Standesinitiative verfolgen. Zum Glück, denn ein Gesetzesentwurf sei viel zu aufwendig, sagt Sandra Meissen, Generalsekretärin der Konferenz der Kantone KDK.
Ein erheblicher zusätzlicher Aufwand, der dieses Instrument erheblich auch einschränken würde.
Genau das sei das Ziel gewesen, sagt CVP-Ständerat Urs Schwaller. Das hätte den Kantonen nicht nur mehr Arbeit gebracht, sondern auch mehr Resonanz, ist er überzeugt. Mit konkreteren und durchdachteren Standesinitiativen hätten die Kantone bessere Chancen in Bern.
Mit der Erhöhung der Hürden wird man auch eine größere Qualität erreichen, weil man in den Kantonen die Initianten zwingt, auch eine Begründung nachzuliefern, und dann hat das auch größere Chancen, auf ein Ja zu stoßen.
Das Gegenteil sei der Fall, kontert Sandra Meissen von der Konferenz der Kantone. Ein vorformuliertes Gesetz biete dem Parlament weniger Spielraum und das wiederum provoziere mehr Ablehnung. Standesinitiativen in der heutigen Form seien ein bewährtes Mittel.
Weil sie ein Anliegen beschleunigen oder weil Themen aufgenommen werden vom Bundesrat oder Parlament. Und nicht zuletzt wird das natürlich manchmal auch gebraucht, um ein politisches Agenda-Setting zu machen.
Mit dem heute geschmiedeten Kompromiss können auch die Kantone leben. Mehr Mühe haben etliche Ständeräte. Ihrem Ziel nach mehr Effizienz rücken sie damit nur beschränkt näher.
Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat die Region Basel erschüttert. Die Behörden sprechen von 5000 Toten und Tausenden Schwerverletzten. Die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur sind gewaltig. Das ist das Szenario, das Katastrophenhelfer aus 12 Ländern zurzeit in der Nähe von Luzern durchspielen. Die Ausbildung in der Schweiz soll anderen Ländern helfen, eine eigene, professionelle Katastrophenhilfe aufzubauen. Oliver Washington war in der virtuellen Katastrophenzone.
Metertiefe Spalten durchziehen die Straße. Eingestürzte Häuser, überall Geröll. Vor Ort ist bereits ein erstes Rettungsteam, Australien. Drei Männer schlagen mit Steinen auf die Mauerreste eines eingestürzten Hauses und hoffen auf eine Antwort.
Rescue team above, can you hear me?
Nothing heard.
Doch der Ruf nach Verschütteten bleibt unbeantwortet. Die Stille nach dem Beben. Einige Meter weiter zwei schwedische Rettungsmänner sprechen mit einem umherirrenden Mann. Sie befragen ihn zu einem eingestürzten Hotelgebäude.
So the dining room was not on the ground floor, it was on the first floor.
Yeah, on the first floor.
Ein erstes Rettungsteam aus Australiern, Amerikanern, Schweden und Schweizern sammelt alle möglichen Informationen über Verschüttete oder auch über den Zustand der Gebäude. Danach wird entschieden, ob und welche Hilfe hier geleistet wird. Mit dabei auch Gilbert Zimmermann.
Für mich als Ingenieur schaue ich zuerst einmal, wie sieht die Trümmerlage aus. Wenn es ein Haus ist, das einfach ein bisschen eingeknickt ist, aber grosse Hohlräume hat, Türen und Fenster offen sind, ist es für mich nicht mehr interessant. Da hat es keine Personen, die sind selber rausgekommen. Für mich spannend wird es, wenn so eine Trümmerlage eine Art Sandwich ist und die Stöcke aufeinander oben liegen. Dann schaue ich ein bisschen an, wie die Trümmerlagen liegen und entscheide dann da, wo wir irgendwie unterstützen. Oder das ist ja so gefährlich, das kann bei einem Nachbeben komplett zusammenstürzen. Da gehen wir nicht rein.
Das Ganze ist nur eine Übung auf einer Baustelle. Gemeinsames Üben sei wichtig, erklärt Simon Tschurer vom Schweizerischen Katastrophenhilfekorps. Im Ernstfall müssten die Länder zusammenarbeiten können. Gleichzeitig müssten die einzelnen Teams auch selbstständig handeln und helfen können. Das tönt wie eine Selbstverständlichkeit, sei es aber bis vor kurzem keineswegs gewesen. Simon Tschurer erzählt von früheren Erfahrungen.
Es gab zum Beispiel Teams, die gingen davon aus, dass sie vor Ort Dienstleistungen bekommen, wie vielleicht Unterkunft, Verpflegung. Auch gab es die Situation, dass die Teams teilweise nicht vollständig waren, also zum Beispiel nur mit Sucheinheiten kamen. Die Frage stellt sich dann, was passiert, wenn man jemanden findet? Wer rettet dann die Leute, wenn niemand da ist? Nützt das Ganze nichts? Also diese Unvollständigkeit.
Die internationale Gemeinschaft entwickelte deshalb gemeinsame Standards. Maßgeblich mitbeteiligt war die Schweiz. Und sie ist mit Schweden auch das einzige Land, das andere Länder ausbildet, damit diese ihre Corps gemäß den internationalen Standards klassifizieren lassen können. Die Schweiz hat China ausgebildet und zurzeit arbeiten Schweizer zusammen mit Indien, Marokko und Jordanien. Samuel Bestler, der Chef des Katastrophenhilfekorps, erklärt:
Das ist unser Beitrag, wenn Sie wollen, indirekt humanitäre Hilfe zu leisten. Also nicht schweizerische Hilfe in entsprechende Länder zu bringen, sondern dort Kapazitäten aufzubauen, damit eben Hilfe zur Selbsthilfe entsteht.
Das jordanische Korps ist bei dieser groß angelegten Übung in der Schweiz auch mit dabei. Die 5 jordanischen Männer müssen ein Fabrikgelände absichern, auf welchem sich giftige und explosive Substanzen befinden.
What is the kind of chemical substances inside, please?
Noch dieses Jahr will sich das jordanische Korps klassifizieren lassen. Es wäre dann das erste Rettungsteam eines muslimischen Landes in Nordafrika und dem Nahen Osten, welches international anerkannt ist und könnte nach Katastrophen in der Region Nahost eine wichtige Rolle übernehmen. Ein Korps zudem mit Suchhunden. Und das sei für ein muslimisches Land bemerkenswert, sagt Simon Tschurer.
Hunde gelten traditionsgemäß eher als unrein. Da gibt es traditionsgemäß einfach eine große Zurückhaltung, wenn man mit Hunden zusammen sogar arbeiten sollte. Das braucht auch eine gewisse Zeit, ein Dialog, eine Überzeugungsarbeit und natürlich auch die eigene Erfahrung des Teams, dass es eben sehr wirksam ist.
Die Katastrophenhilfe also als Brücke zur Überwindung von kulturellen Unterschieden. Und wie steht es mit politischen Zielen? Natürlich werde die Bereitschaft zu helfen in den umliegenden Ländern registriert. Dass Jordanien damit aber primär politische Ziele verfolge, Najef Khoury widerspricht. Der Schweizer Verbindungsmann in Amman betont die humanitäre Tradition. Jordanien habe sogar Israel geholfen, als die beiden Länder noch nicht mal einen Friedensvertrag gehabt hätten.
I can assure for you, sometimes they offered help to Israel, while there was no peace agreement between us and Israel.
Die Katastrophenhelfer kommen unmittelbar nach einer Katastrophe zum Einsatz. Das Ziel? Leben retten. Und das muss gelernt sein und immer wieder geübt werden.
Der Bericht von Oliver Washington. Liebe Frauen, heute ist es soweit. Heute am 7. März haben Sie zusammen mit Ihrem letzten Jahreslohn für gleichwertige Arbeit gleich viel verdient wie wir Männer schon in den 12 Monaten des letzten Jahres. Equal Pay Day nennt sich der Tag. Die überparteiliche Frauenallianz für Lohngleichheit nutzt ihn, um verbindliche Maßnahmen zu fordern, damit Frauen künftig fürs gleiche Geld nicht mehr länger arbeiten müssen. Monika Zumbrunn.
Noch immer verdienen Frauen in der Schweiz 18% weniger als Männer. In den Chefetagen dürfte der Unterschied weit größer sein, da Frauen weniger häufig von Boni profitieren. Was läuft schief? Carmen Walker-Späh, Präsidentin der FDP-Frauen.
Ja, wir kommen nicht vorwärts. Wir haben immer noch diesen großen Lohnunterschied und den können wir einfach nicht mehr akzeptieren.
Je nach Branche sind die Unterschiede größer oder kleiner. Ein Teil lässt sich durch persönliche Merkmale erklären, wie Ausbildung oder Anzahl Dienstjahre. Die restlichen 10% Lohnunterschied aber sind schlicht diskriminierend. Was schief läuft, weiß man beim Schweizerischen Arbeitgeberverband nicht. In letzter Zeit sei viel passiert, betont Ruth Derrer. Sie ist zuständig fürs Dossier Arbeitsmarkt und weist auf den freiwilligen Lohngleichheitsdialog hin. Das sozialpartnerschaftliche Projekt will Firmen für mehr Lohntransparenz gewinnen. Allerdings machen bisher erst rund 30 Firmen mit, weit weniger als erwartet. Ruth Derrer vom Arbeitgeberverband.
Also beim Lohngleichheitsdialog, da haben wir nicht den Erfolg, den wir gerne gehabt hätten. Da liegt es aber auch am System, dass viele Firmen sagen, die Löhne sind Sache der Arbeitgeber und die schauen wir sehr genau an, aber wir wollen uns nicht quasi von den Gewerkschaften reinschauen lassen.
Und weil der Lohn immer noch ein Tabuthema ist, fordert die Frauenallianz für die Lohngleichheit nun verbindliche Maßnahmen. So will der Verband berufstätiger Frauen, Business and Professional Women, mehr Transparenz bei den Boni. Die SP-Frauen verlangen, dass der Bund strikt nur noch Aufträge an Firmen mit Lohngleichheit vergibt. Und für Christine Michel vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist klar,
also Freiwilligkeit allein reicht nicht, es braucht verbindliche Massnahmen, das heißt, es braucht auch Kontrollmechanismen.
Der Staat soll also kontrollieren, ob die Unternehmen die Lohngleichheit einhalten oder nicht, wenn nötig geregelt im Gleichstellungsgesetz. Auch für BDP-Nationalrätin Ursula Haller ist die Zeit der Freiwilligkeit vorbei.
Da bin ich überzeugt, dass das so sein wird und ich finde, es sei nichts anderes als ein Akt der Gerechtigkeit.
In diese Richtung zeigt auch eine Studie, die das Bundesamt für Justiz Ende Jahr in Auftrag gegeben hat. Darin soll abgeklärt werden, wie der Staat die Lohngleichheit kontrollieren und durchsetzen kann, inklusive Bußen an säumige Firmen. Carmen Walker-Späh will gesetzliche Einschränkungen möglichst vermeiden. Die Präsidentin der FDP-Frauen warnt deshalb die Unternehmen.
Wir fordern ganz klar, dass die Wirtschaft jetzt ihre Verantwortung wahrnimmt. Und gerade wenn man das Resultat zur Abzockerinitiative gesehen hat, muss ich doch der Wirtschaft sagen, bitte nutzt eure Freiheit, weil wenn nichts geht, dann wird irgendwann die Freiheit nicht mehr so groß sein. Und das müsste doch auch der Wirtschaft zu denken geben.
Der Arbeitgeberverband setzt weiterhin auf den freiwilligen Lohngleichheitsdialog, im Wissen darum, dass der Ruf nach gesetzlich geregelten Lohnkontrollen zunehmen wird. Ruth Derrer:
Ich gehe davon aus, dass die Diskussion darüber intensiviert werden wird und ich hoffe, dass die Firmen dann auch ein Stück weit erwachen.
Heute sind es noch Appelle, die die Frauenallianz an die Wirtschaftskapitäne richten, aber bald könnte diese Zeit vorbei sein.
Monika Zumbrunn. Es ist 6:30, Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Bunga Bunga in Italien, Kavum in Aarau und den Witwen von Varanasi. Silvio Berlusconi hat bei der Veröffentlichung von vertraulichen Telefongesprächen geholfen. Dafür hat ihn ein Mailänder Gericht zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Ich habe Massimo Agostinis, unseren Korrespondenten in Rom, gefragt, worum ging es bei diesen vertraulichen Gesprächen?
Im Jahre 2005, da tobte in Italien ein großer Übernahmekampf um verschiedene Banken. Die leer links stehende Unipol, die wollte die Banca Nazionale del Lavoro übernehmen und damals telefonierte der Chef der linken Partei diesem Unipol-Chef und fragte, haben wir jetzt eine Bank? Dieses Sätzchen landete schließlich in einer Berlusconi-Zeitung. Berlusconi kriegte dieses Sätzchen aufgrund einer Untersuchung, die Staatsanwälte eingeleitet hatten, und dafür wurde er jetzt verurteilt, weil er eben dieses geheime eigentlich Abhörprotokoll in einer seiner Zeitung hineinrückte.
Berlusconi ist jetzt verurteilt worden, aber das Urteil ist noch nicht endgültig. Berlusconi wird wohl Berufung einlegen.
Er wird sicher Berufung einlegen, so wie fast alle Italiener gegen fast alle Urteile immer Berufung einlegen. In diesem Land misstraut man der Erstinstanz ganz groß und Berlusconi erst recht.
Heißt das auch, dieses Urteil schadet ihm politisch nicht?
Nein, es ist ja eigentlich eine kleine Affäre. Berlusconi sagt nicht ganz zu Unrecht, warum werde ich hier verurteilt und andere nicht? In Italien ist es gang und gäbe, dass solche Abhörprotokolle in den Zeitungen landen und es kräht nie ein Hahn danach.
Übernächste Woche wird ein weiteres Urteil gegen Berlusconi erwartet im Skandal um die minderjährige Prostituierte Ruby. Kann Berlusconi diesem Urteil ebenso gelassen entgegensehen?
Nein, ich glaube nicht, weil im Gegensatz zu allen anderen Urteilen, da ging es immer so um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Kauf von Politikern und Ähnliches, hier geht es um die Sitte. Und wenn Berlusconi verurteilt würde, wegen Sex mit einer Minderjährigen, so würde er hier als alternder Lustmolch dastehen. Das hat eine neue Qualität, die ihn persönlich treffen würde und ihm möglicherweise auch ein bisschen Stimmen kosten würde. Allerdings, bei den letzten Wahlen hat man ja gesehen, trotz aller Silvio Berlusconi hat einfach ein festes Wählerpotenzial.
Und wenn er es wieder in eine Regierung schaffen sollte, dann genießt er auch wieder Immunität.
Er genießt heute schon Immunität, weil er ist Parlamentarier, aber wenn er ein Amt hätte, wie zum Beispiel Senatspräsident, dann wäre diese Immunität wasserdicht. In dieser Zeit, solange er dieses Amt bekleidet, könnte ihm nichts passieren.
Massimo Agostini ist berichtet für uns aus Rom. Varanasi. Die vier Silben klingen für Hindus nach Erlösung. Von weit her kommen sie in die heilige Stadt am Ganges, um ihre Toten zu verbrennen oder um zu sterben. Wer hier verbrannt wird, heißt es, beendet den Kreislauf der Wiedergeburten. Auf Erlösung hoffen auch die vielen Witwen, die nach Varanasi kommen. Die Reportage aus dem Witwenhaus von Karin Wenger.
Tief versunken ins Gebet, die Hände gefaltet, den Blick gesenkt. So verbringt Durga Devi die meiste Zeit. Ihre Tage verstreichen langsam. Sie sei erst 60 Jahre alt, sagt sie, aber sie fühle sich wie eine Greisin. Gott, bitte komm zu mir. Komm als Gott Rama mit Pfeil und Bogen und bring deine Frau Sita mit. Oder komm als Krishna. Aber Gott, bitte komm bald, betet Devi. Durga Devi hat ihren Mann, einen Süßwarenhändler, vor 6 Jahren verloren. Sie sitzt in einen schlichten Sari gehüllt, ein Lächeln auf den Lippen, auf der Terrasse eines Witwenhauses inmitten der Altstadt von Varanasi. Das Haus wurde vor 70 Jahren von einem reichen Geschäftsmann gebaut. Putz und Farbe bröckeln nun. Die Räume sind eng und feucht. Nur das langsame Schlurfen der alten Frauen ist hörbar. 11 Witwen wohnen hier. Miete bezahlen sie keine. Für alles andere müssen sie aber selber aufkommen. Das ist für die meisten eine große Herausforderung, Tag für Tag. Durga Devi sagt, sie esse nur zweimal am Tag. Mein Sohn schickt mir kein Geld. Er verdient kaum etwas und muss davon 3 Kinder ernähren. Weil ich Brahmanin bin, also der obersten Kaste angehöre, sind die Leute gnädig mit mir. So erhalte ich ab und zu ein paar Rupien. Von einer Hilfsorganisation bekomme ich zudem Reis und Weizen. Das verkaufe ich und mit dem Erlös besorge ich mir Milch und Tee. Im Erdgeschoss siebt eine alte Frau Reiskörner. Sie lebt, wie die meisten hier, von einer staatlichen Rente von 6 Franken im Monat. Mehr Hilfe gibt's nicht vom Staat. Und die Witwen helfen sich gegenseitig nur mit dem Nötigsten. Wenn sie krank sei, würden ihr die anderen Tee bringen, sagt eine Frau mit stark geschwollenen Gelenken. Das Rheuma hindert sie meist daran, das Haus zu verlassen. Dann zeigt sie verstohlen auf eine bucklige 75-Jährige, die in Lumpen gehüllt Richtung Ausgang schlurft. Die dort sei viel besser dran. Die könne noch betteln und verdiene so jeden Tag 200-300 Rupien, das heißt 4-6 Franken. Noch heute leben viele Witwen am Rande der indischen Gesellschaft. Die Witwenhäuser in Varanasi haben eine lange Tradition, sagt der Hindu-Priester Rajendra Tiwari vom Kashi Vishwanath-Tempel. Früher wurden Kinderwitwen hierher geschickt, Mädchen, die als 11- oder 12-Jährige an ältere Männer verheiratet wurden. Nach deren Tod durften die jungen Witwen nicht mehr heiraten und wurden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dann kamen sie nach Varanasi. Hier haben sie den Rest ihres Lebens verbracht, sagt der Priester. Sie verbrachten ihre Zeit mit Beten und lebten von Almosen oder sie prostituierten sich. Doch die indische Gesellschaft hat sich verändert. Kinderehen werden nur noch selten geschlossen, Witwen dürfen heute wieder heiraten und mit dem revidierten Erbschaftsgesetz können auch Frauen erben. Deshalb kommen mittlerweile viel weniger Witwen nach Varanasi, sagt der Priester, und sie kommen aus anderen Gründen. Heute ziehen nur noch alte Witwen hierher, die von ihren Familien vernachlässigt werden oder die keine Familie mehr haben. Das Leben ist teuer geworden, sodass viele Kinder nicht auch noch für ihre betagten Eltern aufkommen können. Dabei verlangt die Tradition eigentlich, dass der älteste Sohn seinen Eltern den Ruhestand bei sich zu Hause ermöglicht. Doch diese Tradition ist in Gefahr, beklagt der Hindu-Priester, und Altersheime gibt es kaum. Witwen werden heute nicht mehr verbannt. Heute ist es die wirtschaftliche Not, wenn die Alten das Haus ihrer Kinder verlassen. Im Witwenhaus in Varanasi betet Durga Devi deshalb zu den Göttern. Sie sollen sie bald von diesem Leben erlösen. Durga Devi bricht in Tränen aus, denn sie weiß, ins Haus ihres Sohnes wird sie nie mehr zurückkehren, selbst wenn sie krank würde. Rausgeworfen hat er sie und nach Varanasi geschickt. Ich bleibe hier, sagt sie, bis die Götter mich holen.
Die Reportage aus Varanasi von Karin Wenger. Heute Nacht um 2 wird es laut in Aarau. Dann explodieren gleich beim Bahnhof 1400 Sprengladungen. Sie sollen ein Hochhaus zum Einsturz bringen. Eine Premiere in der Schweiz. Marco Jacchi hat sich über Risiken und Nebenwirkungen informiert.
Mitten in der Nacht um 2 Uhr wird es soweit sein. 3 kurze Signaltöne werden die Sprengung ankündigen und damit das Ende des Rockwell-Bürogebäudes beim Aarauer Bahnhof. Knapp 50 Meter hoch ist das Gebäude, ein Hochhaus, jedenfalls für Schweizer Verhältnisse. Im Ausland haben Fachleute bereits viel Erfahrung im Sprengen von Hochhäusern gesammelt und deshalb ist die Höhe auch gar nicht das Besondere für Sprengmeister Walter Weber.
Ich denke, es ist die Art der Sprengung, also eine Kollapssprengung, dass wir das Gebäude zum Kollabieren bringen und nicht nur einfach fällen.
Das Hochhaus soll nicht wie ein Baum auf die Seite kippen, dafür hat es zu wenig Platz. Sondern es soll in sich zusammenstürzen, dank 1400 Sprengladungen, die Walter Weber und sein Team in den letzten Tagen an Stützpfeilern und Wänden angebracht haben. Klappt es, bleibt ein Schuttkegel übrig, bis zu 10 Meter hoch. Es kann aber auch sein, dass es nicht klappt. Und genau das macht die Faszination am Sprengen aus, nicht nur für die Hunderten von Schaulustigen, welche zum nächtlichen Spektakel erwartet werden.
Sie können keine Versuche machen. Sie haben nur eine einmalige Chance und das macht es spannend.
Spannend und trotz aller Berechnungen risikoreich. Straßen werden gesperrt, ein benachbartes Wohnhaus wird evakuiert, ein Glasermeister steht für allfällig zerborstene Scheiben zur Verfügung und es wird mitten in der Nacht gesprengt, weil dann auf den Gleisen nebenan keine Züge fahren. Warum aber sprengt man überhaupt ein Hochhaus und trägt es nicht Stück für Stück ab? Gesamtprojektleiter Andreas Heuss.
Wir haben einmal einen Knall und wir haben einmal eine größere Staubbelastung. Bei der Sprengung werden wir beim konventionellen Rückbau über mehrere Wochen dauernd Lärm haben, tagsüber, und auch dauernd die Staubbelastung haben.
Ein konventioneller Rückbau würde bis zu 6 Wochen länger dauern und wäre nicht billiger als eine kurze Sprengung. 1,5 Millionen kostet der Abbruch des Aarauer Bürogebäudes. An seiner Stelle soll ein neues Quartier entstehen mit einem neuen Hochhaus. Zuerst muss das alte, jetzt aber mal weg.
Das war das knallige Ende des Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Gabriela Schmidlin, am Mikrofon Roman Fellinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.